So, ich hoffe, wir haben uns alle wieder eingefunden. Wir wollen jetzt, wie gesagt, der Frage nachgehen, was heißt es denn nun, das Brot des Lebens zu essen? Was heißt es, wenn Jesus sagt, mein Fleisch müsst ihr essen, um diese vergängliche Speise zu haben? Mein Fleisch müsst ihr essen, um diesen Hunger nach ewigem Leben gestillt zu bekommen. Wenn ihr wirklich glauben wollt, wahrer Glaube, dann müsst ihr mein Fleisch essen. Wir kommen zu Punkt Nummer 6 und wollen die Verse 52 bis 58 jetzt betrachten. Jesu Erklärung finden wir hier, dass die innigste Verbundenheit mit ihm die einzige Hoffnung auf Auferstehung von den Toten ist. Es war ein großes Murren ausgebrochen. Als Alttestamentler muss ich jetzt auch auf das Murren nochmal ganz kurz hinweisen. Was haben sie denn in dem 4. Buch Mose getan? Gott hat ihnen alles Heil, alle möglichen Verheißungen erfüllt. Er wohnt in ihrer Mitte. Er hat das ihnen geschenkt, seine Gegenwart, dass er sie begleitet beim Einzug in das Weiße Land. Und alles für den Sieg war gegeben. Und dann fingen sie an zu murren. Der ganze zweite Teil vom 4. Mose, es geht nur um das Murren, sich auflehnen, halsstarrig sein. Und genau diese Halsstarrigkeit, die wir bei Mose und seinem Glauben und seinen Zeichen gesehen haben, die setzt jetzt auch wieder hier ein. Das Murren alleine ist schon ein Zeichen. Wir brauchen mehr als Mose. Wir brauchen Jesus Christus. Und jetzt murren die Juden. Als nächstes, jetzt wo Jesus sagt, dass sie sein Fleisch essen müssen, wie geht das denn? Geht die große Debatte los. Ein Riesenstreit bricht aus. Sie streiten sich darüber, wie ist es möglich, dass er zu uns sagt, dass wir sein Fleisch essen wollen. Sie verstehen immer noch nicht, dass Jesus hier nicht vom wirklichen Essen von Fleisch und wirklichem Essen von Trinken von Blut spricht, sondern etwas Übernatürliches, dass er hier sinnbildlich spricht. Umso erstaunlicher ist es, dass die Kirche für lange Zeit diesen Text so ausgelegt hat, dass es hier wirklich darum geht, buchstäblich Brot zu essen und Blut zu trinken. Die katholische Kirche. Jesus ist erstaunt, dass die Juden weiterhin hier jetzt immer noch wirklich in physischen, vergänglichen Begriffen denken. Uns würde es wahrscheinlich auch so gehen. Vielleicht denken wir eher, vielleicht geht es hier um das Herrenmahl. Essen, trinken, ja. Und es kann auch durchaus sein, dass vielleicht später Johannes schon im Hinblick auf das Herrenmahl, was Jesus eingesetzt hat, hier diese Worte Jesu berichtet. Aber die Juden, die es da als allererstes Publikum gehört haben, hatten keine Ahnung vom Herrenmahl, Eucharistie. Und von daher muss Jesus hier etwas anderes im Sinne haben. Wir werden gleich anhand von zwei Versen sehen, was es sein könnte, sein Brot zu essen, sein Blut zu trinken. Lesen wir einmal die Verse 53 bis 58, wo Jesus jetzt reagiert und erklärt, was es heißt, auf diese Frage, auf diesen Streit reagiert und sagt, was es heißt, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Jesus fängt nämlich jetzt an zu erklären, was es heißt, sein Blut zu essen und somit zu ihm zu kommen. Und somit kommen wir auch in der Definition weiter, was es heißt, zu glauben. An Jesus Christus zu glauben heißt, zu ihm zu kommen, und zu ihm zu kommen heißt, dass ich sein Fleisch esse und sein Blut trinke. Also es beantwortet die Frage, die wir hier nachgegangen sind, diese letzte Stunde. Ich lese in Vers 53. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esset und sein Blut trinket, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Bisher Fleisch, Blut, mit den Begriffen können wir vielleicht nicht viel anfangen, aber jetzt sagt er, der bleibt in mir und ich in ihm. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, was es heißt, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Wir bleiben in ihm und er bleibt in uns. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Der Vater hat mich gesandt und ich lebe, ich werde wieder auferstehen, um des Vaters Willen, aufgrund meiner Verbundenheit mit dem Vater. Aus dem Vater empfange ich das Leben, dass ich wieder auferstehe. Und so werdet auch ihr auferstehen durch eure Verbundenheit zu mir. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Nicht wie eure Väter das Manna gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Wir sehen zuerst einmal hier, Jesu Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, deutet auf eine innige Verbundenheit zu Jesus hin, als eine Voraussetzung für ewiges Leben. Essen. Stellen wir uns das vor. Wie würde es bedeuten, wenn wir etwas essen, dann verinnerlichen wir es. Es ist in uns. Wir werden sozusagen eins mit diesem Essen. Und genau das ist es, um Paulus Worte zu benutzen, wozu Jesus uns auffordert. Dass wir eins werden mit Jesus Christus. Zweitens, diese innigste Identifikation mit Jesus ist notwendig, um von den Toten aufzuerstehen. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, lesen wir, und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Für Jesus gab es keine Chance, von den Toten aufzuerstehen. Es sei denn, dass er sein Leben aus dem empfängt, der wirklich das Leben hat. Nur wie Jesus die Hoffnung hatte, in seiner Verbindung zum Vater zu leben und wieder von den Toten aufzuerstehen, so haben auch wir keine Hoffnung zur Auferstehung, es sei denn, wir sind innigst verbunden mit Jesus Christus. Leben zu empfangen, so wie Jesus das Leben von Gott dem Vater empfangen hat, so auch müssen wir auch mit unserer Nähe zu Jesus, mit unserer Identifikation mit Jesus, Leben von Gott empfangen. Jesus lebt durch den, der das Leben ist, Gott. Und wir leben durch den, der von Gott, dem Vater, der lebt, das Leben bekommen hat. Das heißt es hier jetzt, Blut zu trinken und Fleisch zu essen. Und wer das Johannesevangelium gut kennt, weiß, dass Jesus immer wieder jetzt auf diese Begriffe, auf dieses Denken zurückkommt. Denken wir an den Weinstock. Bleibt in mir und ich in euch. Identifikation, Verbundenheit mit Jesus Christus. Darin liegt Frucht, darin liegt Leben. Denken wir an das hohepriesterliche Gebet. Wie ich eins bin mit dem Vater, so sollt auch ihr eins sein. So bin auch ich eins mit euch. Eins sein, Verbundenheit. Das ist es, was sich versteckt hinter diesen Essen und Trinken. Und da kommen wir vielleicht nochmal auf das Herrenmahl zurück. Ist nicht das das Herrenmahl? Genauso wie auch Jesus jetzt hier sagt, dass wir unsere Verbundenheit mit Jesus Christus bezeugen, wenn wir die Elemente zu uns nehmen. Von daher ist es schon eine Verbindung hier zum Herrenmahl, durchaus. Aber nicht so, wie dieser Text oftmals missbraucht wird. Somit schließt jetzt hier dieser Diskurs von Jesus über das Brot des Lebens ab. Und als nächstes sehen wir jetzt die Reaktionen. Über die Juden wird gar nicht mehr gesprochen. Sie waren empört, sie haben gemurrt, sie haben sich gestritten. Und Johannes verschwendet keine Tinte mehr, um hier jetzt zu beschreiben, wie die Juden drauf reagieren. Er wendet sich den Jüngern zu. Und auch die Jünger murren. Nun, die Jünger sind ganz bestimmt nicht die 12 Jünger, von denen jetzt hier die Rede ist. sondern es sind Menschen, die Jesus gefolgt sind. Menschen, die vielleicht ihr Job aufgegeben haben und für eine Weile Jesus nachgegangen sind. Denken wir vielleicht an die 70, die Jesus ausgesandt hat. Denken wir vielleicht an eine größere Masse noch. Und diese Menschen jetzt, sie murren und im Unglauben gehen sie wieder zurück in ihr altes Leben. Sie sind mit Jesus verbunden gewesen. Sie sind Jesus nachgefolgt für eine Weile. Aber sie gehen zurück und ihr Glaube bezeugt sich als nicht der wahre Glauben, den Jesus gesucht hat. Im Gegensatz dazu lesen wir dann eine zweite Reaktion und das ist Glauben und Erkenntnis. Was dazu führt, dass einige Jünger, jetzt hier die 12 Jünger und sicherlich noch andere darüber hinaus, nichts anderes können, als nahe bei Jesus zu bleiben. Kommen wir so, aber zuerst einmal in Vers 60 bis 66 auf die Jünger zu sprechen, die Jesus den Rücken zukehren. Es ärgert sie. Es sind harte Worte, wenn Jesus sagt, ihr müsst euer eigenes Leben letztendlich aufgeben. Und so wie ich den Willen des Vaters getan habe, jetzt auch den Willen des Vaters zu eurem Lebensinhalt machen. Dass ich durch euch lebe, symbolisiert, dass ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt. Das sind harte Worte. Sie war nicht bereit zu solch einer Identifikation. Sie haben immer noch festgehalten an dem, was sie sich vom Leben vorgestellt haben. Sie wollten essen. Sie wollten politisch befreit werden. Sie wollten das vergängliche Brot von Jesus. Aber Jesus sagt, wahrer Glaube, das, was ihr wirken sollte, das, worauf es wirklich ankommt, ist, dass ihr dieses unvergängliche Leben jetzt schon empfangt. Und Jesus erklärt uns auch den Grund, warum diese Jünger, obwohl sie ihm für eine Weile gefolgt sind, jetzt sich von ihm abkehren. Wir kommen zurück auf die Beschneidung des Herzens, die schon im Alten Testament angekündigt wurde und die notwendig ist, um wirklich dieses lebendige Brot zu empfangen. In Johannes 6, Vers 63 lesen wir diese Erklärung. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Eine Weile haben sie geglaubt. Jesus fügt also noch weitere Details zu dem hinzu, was er bisher über den wahren Glauben an ihn gesagt hatte. Er hatte gesagt, dass man nur dann zu Jesus kommt, wenn der Vater einen zieht. Er hatte weiter erklärt, dass das Ziehen durch das Lehren und das Hören der Worte Jesu geschieht. Das Lehren des Vaters wiederum geschieht dadurch, dass man auf den Sohn hört. Und jetzt sehen wir, es ist der Geist, der unser Herz öffnet für diese Worte. Ich glaube, was wir hier sehen, das werden wir auch gleich in der Anwendung noch einmal erwähnen, ist die Predigt des Wortes. Es ist durch das Wort, dass der Glaube kommt. Es ist aber auch durch den Geist, der dieses Wort in unserem Herzen öffnet. Wie kann ich wirklich mein Leben so hingeben, dass ich innigst mit Jesus verbunden bin? Dass Jesus für mich zum Leben wird? Es ist durch das Wort. Es ist, dass ich immer wieder erneuert werde in meinem Denken, wie Paulus sagt. Dass das Wort Jesu Christi reichlich unter uns wohnt. Umso schöner ist es, dass wir uns hier heute versammeln, um das Wort Gottes zu hören. Aber sie gingen weg. Sie waren noch in der Finsternis, obwohl sie eine Weile geschmeckt haben, geköstet haben, erlebt haben, was es heißt, bei Jesus zu sein. Aber denken wir hier wieder, diejenigen, die durch den Geist erneuert sind, sie werden nicht umkehren. Wir haben eben gerade gesehen, diejenigen, die Gott der Vater dem Sohn gegeben hat, sie werden nicht losgelassen, sie gehen nicht verloren, sondern sie werden ewiges Leben haben, was uns Mut macht. Und so kommen wir nun zu dieser zweiten Gruppe, dieser zweiten Reaktion, nämlich der Glaube und die Erkenntnis. Sehen wir hier bei den Jüngern, die dazu führt, dass einige Jünger nicht anders können, als bei Jesus zu bleiben. Als in seiner Nähe zu bleiben, als sich voll und ganz mit ihm zu identifizieren. Das ist die Reaktion, zumindest der 12, aber sicherlich auch anderer Jünger. Dies waren Menschen, die schon eine Weile mit Jesus gegangen waren und die jetzt mehr und mehr zunehmen in dem Glauben. In dem Glauben, der ewiges Leben spendet. Und da lesen wir jetzt in Vers 68. Herr, zu wem sollen wir gehen? Wir lesen die Worte des Petrus, die er antwortet, als Jesus ihn fragt, wollt ihr nicht auch gehen? So viele andere Jünger sind schon gegangen, wollt ihr nicht auch gehen? Und Petrus beantwortet und sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Habe ich jetzt aus der Elbefelder Übersetzung gelesen. Ja, es gibt unterschiedliche Übersetzungen hier oder auch Textversionen, womit wir uns jetzt nicht beschäftigen wollen, aber in der Elbefelder heißt es, das Bekenntnis des Petrus, du bist der Heilige Gottes. Der wahre Glaube zeigt sich also darin, dass man auf die Worte Jesu hört. Du hast Worte des ewigen Lebens. Da kommen wir heute Abend auch noch drauf zu sprechen. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist derjenige, der uns offenbart, worum es wirklich im Leben geht. Herr, du hast Worte des Lebens. Worte des ewigen Lebens. Du hast das Leben. Du erzählst uns das Leben. Du erklärst uns das Leben. Und es sind diese Worte, die uns zu dem Vater ziehen, haben wir eben schon gesehen. Und es sind diese Worte, die uns zu Jesus kommen lassen. Sind diese Worte, die uns glauben lassen. Sie sind verharrt bei den Verheißungen Jesu. Und es waren Verheißungen, die wirklich Leben mit sich bringen. Und wenn wir hier von ewigem Leben sprechen, dann ist es nicht nur das Leben nach unserem Tod, sondern es ist ein unvergängliches Leben. Es ist, dass wir jetzt schon für das unvergängliche Leben. Und das war ja genau der Konflikt hier, dass so viele Menschen nur für das gelebt haben, für das Brot, für die politische Befreiung. Für den Durst gestillt. Sie haben nur in den Kategorien gedacht. Aber dazu ist Jesus gekommen, dass er uns Leben, wonach wir niemals fragen würden, gibt. Und das ist das Glauben. Dieses Leben, dieses unvergängliche Leben, das wir jetzt schon leben, selbst anzugehen in unserer Verbundenheit mit Jesus Christus. Zweitens sehen wir aber auch hier, bei diesem Glauben, dieser Erkenntnis, der wahre Glauben zeigt sich darin, dass man Jesus den erkennt, der er wirklich ist. Dass wir sagen, wir haben es nicht mit einem Propheten zu tun. Wir haben es, wie die Muslime sagen würden, wir haben es nicht zu tun mit einem König. Wir haben es zu tun mit Gott. Wir haben es zu tun mit derjenige, der nicht irdischen Ursprungs ist, wenn er auch irdisch geboren ist, aber himmlischen Ursprungs ist, der herabgekommen ist, der uns das Leben gibt. Das wahre Leben, das unvergängliche Leben. Von diesem Leben haben sie gekostet. Und sie sagen zu Jesus, wir können nicht woanders hingehen. Wir haben all unsere Karten auf dich gesetzt. Wir haben dieses Leben gekostet. Und dieses Leben wollen wir haben. Wir werden dich nicht verlassen. Das ist Glauben. Zu sagen, in meiner Verbundenheit mit Jesus Christus will ich verharren. Wobei sicherlich auch hier das Aussiebungsverfahren, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber noch weitergeht. Denn Jesus, Johannes erklären uns jetzt hier, dass der Judas Iskariot auch noch abfallen wird. Selbst einer von diesen Zwölfen hat nicht diesen Glauben, dass er bei Jesus verharrt. Wir haben also jetzt hier, wenn wir einmal zusammenfassen, gelesen von zwei Zeichen. Einmal das Zeichen der Speisung der 5000, dann das Zeichen, dass Jesus auf dem Wasser geht und vielleicht viel größer noch, dass er sich seinen Jüngern offenbart als der große Ich bin, der ich bin. Aber wir haben gesehen, dass dahinter noch etwas sehr viel Größeres steht. Eine tiefere Bedeutung, eine parabolische Bedeutung. Nämlich, dass Jesus sagt, es gibt etwas sehr viel Wichtiges als dieses Brot, was ich da den 5000 gespeist habe. Es gibt ein unvergängliches Brot und dieses Brot bin ich. Und es ist ein Leben, was weit über die Kategorien hinausgeht, in denen ihr denkt und lebt. Es ist das Leben im Überfluss. Und dieses Leben könnt ihr nur erhalten, wenn ihr euch einzig und allein mit Jesus Christus identifiziert. Wenn ihr sagt, Jesus, Jesus ist mein Leben. Und so wollen wir einmal jetzt ganz kurz durch das Johannesevangelium hindurch marschieren, von all den Abschnitten, die wir bisher gelesen haben, und sehen, wie Stück für Stück Jesus mehr und mehr veranschaulicht, was wahrer Glaube ist. Fangen wir an bei der Tempelreinigung. Und das ist jetzt auch wieder auf Ihrem Zettel, Punkt Nummer B, was Johannes über den erlösenden Glauben lehrt. Da sehen wir jetzt zuerst einmal Johannes 2, Verse 23 bis 25. Im Rahmen der Geschichte von der Tempelreinigung beschreibt Johannes, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind, in deren Herz Jesus jedoch den wahren Glauben vermisst. Wir lesen dort im Johannesevangelium 2, 23, als aber am Passafest in Jerusalem war, Jesus dort war, glaubten viele an seinen Namen. Erfreulich, sie glaubten an Jesus, da sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie alle kannte. Und weil er nicht bedurfte, dass jemand über einen Menschen Zeugnis gebe, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Jesus sieht also den Glauben, Jesus sieht diese Menschen, aber er weiß, was in ihrem Herzen ist. Und dass in ihrem Herzen nicht dieser wahre Glauben enthalten ist. Das kleine Pflänzchen des Glaubens ist schon aufgegangen, ist angefangen. Aber es ist nicht wirklich der Glaube, den Jesus sehen will. Auch das passt sehr gut zu dem, was Jesus hier bei der Speisung der 5000 zu den Menschen gesagt hatte. Jesus kennt euer Herz. Zweitens kommen wir zu den Worten, die er in seiner Begegnung mit Nikodemus gesprochen hatte. Im Rahmen der Geschichte von Jesu Begegnung mit Nikodemus beschreibt Johannes, wie der Mensch nur dann wahrhaftig glauben kann, also zu Jesus kommen kann, wenn er erst durch eine Erneuerung des Herzens die Liebe der Finsternis ersetzt bekommen hat durch eine Liebe zum Licht. Da lesen wir in Kapitel 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn wer Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht bestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Glaube ist also mehr als ein mentales Bekenntnis. Eine Anerkennung bestimmter Wahrheiten, dass Jesus jetzt Prophet und König ist. Es ist eine Liebe zu ihm. Glaube zeigt sich in einer Liebe für das Licht. Glaube fängt damit an, dass ich bekenne, ich lebe in der Finsternis. Und ich liebe die Finsternis. Ich liebe mein vergängliches Leben. Das sind die Kategorien, in denen ich denke. Glaube ist, dass ich eine Sehnsucht nach dem Unvergänglichen, nach dem Ewigen habe, was ich durch die Worte Jesu, durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus selbst vermittelt bekomme. Auch das hat Jesus hier jetzt noch einmal wieder aufgezeigt in seinem Diskurs über das Brot des Lebens. Ihr braucht eine Liebe zum zu glauben heißt, Liebe zum Licht zu haben. Liebe, eine Sehnsucht nach dem Unvergänglichen. Drittens kommen wir zu der Frau am Brunnen, die, nachdem Jesus erkannt hatte oder ihr gesagt hatte, dass er sie genau kennt, dass er ihr Herz kennt, dass er weiß, dass sie 5 Männer hatte und jetzt mit einem Mann zusammenlebt, der nicht einmal ihr Mann ist. Und dann ins Dorf geht, zurück ins Dorf. Und dort erzählt von diesem Jesus, den sie gefunden hat. Und aufgrund ihres Zeugnisses glaubten viele Menschen. Aber dann heißt es hier in Kapitel 4, Vers 42, dass diese Menschen, die an Jesus glaubten, zu ihr sagten, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Im Rahmen der Geschichte von der Frau am Brunnen beschreibt Johannes also drittens jetzt, wie Menschen zuerst glauben, weil sie Jesu Wunder gehört haben und dann aber eine Verwandlung des Glaubens erleben, weil sie Jesus selbst erleben. John Piper in seinem Buch Future Grace, was glaube ich noch nicht übersetzt wurde ins Deutsche, schreibt, etwas zu glauben, weil du ein zuverlässiges Zeugnis gehört hast, ist nicht unbedingt dieselbe geistige und geistliche Erfahrung, wie dass du etwas glaubst, weil du deine geistliche Schönheit geschmeckt oder begriffen hast. Weil du seine geistliche Schönheit geschmeckt oder begriffen hast. Zwei Kategorien von Glauben, die wir hier bei der Frau am Brunnen sehen. Sie haben gehört von ihr. Hier ist jemand, der dieser Frau ihr Leben offenbart hat. Und ein zweiter Glaube. Ich habe selbst Jesus selbst erlebt, selbst erkannt in seiner Schönheit. Ich habe ihn geschmeckt. Ich habe ihn begriffen, wer dieser Jesus ist. Das heißt wahrer Glaube. Dass ich Jesus erlebe, dass ich Jesus begegne, dass ich sage, ja, dieses Leben, was Jesus mir anbietet, dieses ewige Leben, ich habe es geschmeckt und wie die Jünger, ich bleibe dabei. Viertens, im Rahmen der Geschichte von der Heilung eines Lahmen am Sabbat beschreibt Johannes, wie Menschen, die an ihrer eigenen Ehre festhalten wollen, nicht zum wahren Glauben kommen können. In einer Diskussion über, wer jetzt Zeugnis abgibt über Jesus, lesen wir im 5. Kapitel, Vers 43, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vom alleinigen Gott nicht suchet? Was stand dem Glauben dieser Pharisäer im Weg? Sie nahmen Ehre voneinander. Im Grunde genommen ging es diesen Menschen nur, Ehre voneinander zu ergattern. Und hier sehen wir schon, was diese Identifikation mit Jesus, die der wahre Glaube ist, mit sich bringt. Es geht mir nicht mehr um meine eigene Ehre. Es geht mir um die Ehre Jesu. Das ist das wahre Leben. Das ist das ewige Leben in Jesus Christus zu schmecken. Dass ich selbst mich aufgebe. Dass ich aufwacke von meiner Dunkelheit, von meiner Sklaverei, von meinem Schlaf des Lebens im Vergänglichen. Dass mir die Augen geöffnet werden für ein Leben, wo es um Gottes Ehre geht. Wo es um Jesu Ehre geht. Wo es mir darum geht, dass Menschen Jesus in mir sehen und nicht mehr, dass ich an meinen eigenen Rechten, an meinen eigenen Vorstellungen im Leben, an meiner eigenen Ehre, an meiner eigenen Gerechtigkeit, an meine Anerkennung festhalte. Jesus zu essen, Jesus zu schmecken, bedeutet, dass ich meine eigene Ehre loslasse. Aber dann kommen wir jetzt fünftens zu der Geschichte, die wir in Johannes 6 gelesen haben, die Speisung der 5000. Im Rahmen der Geschichte von der Speisung der 5000 beschreibt Johannes jetzt, wie der Mensch im wahren Glauben zufrieden ist mit allem, was Gott für uns sein will in Jesus Christus. So definiert John Piper in seinem Buch Future Grace, was wahrer Glaube ist. Wahrer Glaube ist, dass ich zufrieden bin mit allem, was Gott mir sein will in Jesus Christus. Gott hat sich in Jesus Christus offenbart. Das Wort wurde Fleisch. Und wir haben jetzt von diesem Wort, von diesem Fleisch geschmecket. Und so kommen wir zu einer Anwendung. Wenn ich im Glauben wahrhaftig von Jesus koste, dann lebe ich jetzt schon das neue Auferstehungsleben. Von Jesus zu schmecken, zu sagen, Jesus ist mein Leben. Mit ihm will ich mich voll und ganz identifizieren. Das ist das, wonach der Mensch eigentlich hungert. Und diese Sehnsucht wird nur Jesus stillen. Es zeigt sich, dass ich mich selbst sehe als gestorben und auferstanden mit Jesus Christus. Paulus redet davon in Römer 6. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet in Christus Jesus. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, so dass ihr seinen Lüsten gehorchet. Gebet auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebet euch selbst Gott hin als solche, die aus Toten lebendig geworden sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Meine Augen, meine Hände, meine Füße, Mein Leib diene nicht mehr dazu, mich selbst zu verherrlichen, mich selbst zu befriedigen, meine eigene Ehre nachzugehen, sondern ich bin mit Jesus Christus gestorben, ich bin auferstanden zu einem neuen Leben und in meinem Einssein mit Jesus Christus, in meiner Verbundenheit mit Jesus Christus, wird mein ganzer Leib, jedes Glied, zu einem Werkzeug der Gerechtigkeit, zu einem Werkzeug einer Investition in das Unvergängliche. Zweitens, wie lässt sich diese Definition veranschaulichen? Die Definition des Glaubens, dass wahrer Glaube eine Zufriedenheit ist mit allem, was Gott für uns sein will in Jesus Christus. Wenn ich im Glauben wahrhaftig von Jesus koste, dann bin nicht ich es, der entscheidet, was ich brauche, sondern Gott in Jesus Christus. Ich schmecke von dem, was Gott mir gibt, nicht von dem, was ich von Gott haben will. In 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Gott hat entschieden, das ist, was du brauchst. Du brauchst Erlösung. Du brauchst Gerechtigkeit. Du brauchst Heiligung. Du brauchst Weisheit. Sein Blut zu trinken, sein Fleisch zu essen. Eins zu sein mit Jesus Christus bedeutet, dass ich sage, gut, wenn ich Weisheit brauche, dann will ich sie auch von Jesus annehmen. Wenn ich Erlösung brauche, dann will ich dieser Erlösung in Christus schmecken. Ich will nicht mal meine eigene Gerechtigkeit aufbauen, sondern voll und ganz in meiner Identifikation mit Jesus Christus seine Gerechtigkeit nehmen. Wenn ich im Glauben wahrhaftig von Jesus koste, dann wird Gottes Willen zu meiner Sehnsucht, wie auch Jesus den Willen des Vaters getan hat. Danach hungere ich, dass in meinem Leben nicht mehr mein eigener Wille umgesetzt wird, sondern der Wille Gottes. Gott will sehr viel mehr mir in meinem Leben geben. Er will sehr viel mehr aus meinem eigenen Leben machen, als lediglich meine eigenen Vorstellungen. Glauben wir das wirklich? Dass es etwas sehr viel Größeres gibt, als das, was wir uns am Leben vorstellen, was wir vom Leben erwarten. Das ist Glauben. Zu sagen, durch Jesus Christus will Gott mir etwas sehr viel Größeres geben. Tun wir seinen Willen. Wenn ich im Glauben wahrhaftig von Jesus koste, wenn ich im Glauben zu ihm komme, dann ist es er, der meine Sehnsüchte stillt und meine Zufriedenheit ist. Denken wir doch einmal in unserem Leben, wie ergattern wir uns Gerechtigkeit? Dass wir angenommen werden von anderen. Verbundenheit mit Jesu Christi, das heißt, dass ich in Jesus Christus meine Gerechtigkeit, meine Rechtfertigung sehe. Ich rechtfertige mich nicht vor anderen Menschen. Nein, ich sage, das Leben für mich ist Christus. Der Wert. Wie haben wir eine Sehnsucht nach Wert? Wie vieles von dem, was wir tun, ist, um uns selbst Wert zuzuweisen. Jesus ist mein Wert. In Jesus weiß ich, dass ich wertvoll bin. Wie viel in unserem Leben hat damit zu tun, dass wir für unsere eigenen Rechte kämpfen? Aber das wahre Leben, die Sehnsüchte nach dem Leben werden gestillt, dass wir sagen, meine Rechte sind in Jesus Christus. Und so wie Jesus Christus auch seine Rechte aufgegeben hat, selbst aufgegeben hat, als er den Himmel verlassen hat und hier auf Erden gekommen ist, in meiner Verbundenheit mit Jesus Christus werde ich auch auf meine eigenen Rechte verzichten. Anerkennung. Wie haben wir eine Sehnsucht nach Anerkennung? Und welche eine Anerkennung werden wir haben, wenn wir in dem Geliebten sind? Gott, der Vater, hat den Sohn geliebt und wir sind in dem Geliebten. Und die Anerkennung, die Jesus von dem Vater hat, haben wir in ihm. Was für eine Sehnsucht haben wir nach Ehre? Dass wir Ehre von anderen Menschen bekommen. Aber wenn wir Jesus kosten und selbst aufgeben in den Tod, und sagen, es geht mir um die Ehre Jesu. Oh, welch eine Fülle von Leben werden wir kosten. Das ist wahrer Glauben. Geborgenheit. Wir alle sehen uns nach Geborgenheit. Wir versuchen uns, Geborgenheit zu ergattern. Und welche eine Geborgenheit haben wir? In der Hand Gottes. Derjenige, der seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, wie wird er nicht noch sehr viel mehr für uns tun? Wir wissen aber, dass denjenigen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind, dass alle Dinge zum Guten wirken. Gott will ja sehr viel mehr aus meinem Leben machen, als das Einfamilienhaus und die zwei Autos vor der Wohnung, vorm Haus. Und die Umstände in meinem Leben, sie dienen dazu, damit das, worauf es wirklich ankommt, seien es Erfolge, seien es Misserfolge, sei es Freude, sei es Trauer. Jesus, Gott will diese Dinge gebrauchen, damit Jesus mehr und mehr Form annimmt in unserem Leben. Römer 8. Geborgenheit in der Hand Gottes. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und so stellt sich die Frage jetzt in diesen letzten 2 Minuten. Sind wir genauso wie die Frau am Brunnen? Sind wir genauso wie diejenigen, die die Speisung der 5000 erlebt haben? Alles, was wir von Jesus wollen, ist, dass er unsere Vorstellung erfüllt. Sei es politische Befreiung, sei es Brot, sei es Wasser bei diesen beiden Gruppen. Oder was auch immer du von Jesus dir erwartest. Oder sagst du, nein, Jesus hat etwas sehr viel Größeres. Und davon will ich kosten. Darin will ich meine Zufriedenheit finden. Bist du voll und ganz mit Jesus Christus identifiziert? Ist Jesus dein Leben? Wirst du wirklich von dir sagen, ich habe Jesus Fleisch gegessen und sein Blut getrunken? Du sagst, es ist ein hoher Preis zu zahlen, mein eigenes Leben aufzugeben. Und du überlegst dir vielleicht, wegzugehen. Aber die Jünger und viele von uns in diesem Raum haben erlebt, wenn wir einmal gekostet haben, dass dieses Sterben, dieses mein eigenes Leben aufgeben und voll und ganz mit Jesus zu identifizieren, dass es sich lohnt, dass wir schmecken und dass unser Hunger gestillt wird, dass wir trinken und unser Durst gestillt wird, dass unsere Sehnsüchte gestillt werden in ihm und Gott dadurch die Ehre erhält, in dem, was er uns aus dem Himmel gesandt hat. Das Leben ist sehr viel größer als unsere kleinen, kurzsichtigen Erwartungen. Wie können wir wirklich zu diesem Glauben finden? Jesus hat es selbst gesagt, indem wir seine Worte hören. Wort und Geist. Dass wir wirklich sagen, Herr, erneuere mich durch deinen Heiligen Geist, dass wir unter dem Wort sind, dass wir unter der Predigt sind, dass wir im Gebet verharren und sagen, Herr, schütte deinen Geist auf über uns. Wirklich an dich zu glauben, ist so viel mehr als etwas, was ich selbst mir erarbeiten könnte. Glaube entspringt nicht meiner selbst. Aber wenn wir auch andere Menschen aufrufen zum Glauben, wozu rufen wir sie auf? Mach Jesus zu deinem Freund. Nimm dein Konfirmationsversprechen oder dein Taufversprechen deines Paten, was auch immer, ernst. Für andere von uns vielleicht, dass Menschen sich taufen lassen in der Nachfolge Jesu. Was wollen wir? Wozu wollen wir die Menschen gewinnen? Dass sie Ja sagen zu Jesus? Oder dass sie zu Jesus kommen und von ihm schmecken. Und das hat Auswirkungen auf unsere Evangelisation. Und so schließe ich ab mit einem bisschen entfernteren Beispiel jetzt. Wie gesagt, habe ich einen Praktikanten bei mir, einen Studenten der ART. Und als einer der Projekte sollte er mit mir zu einem Allianz, evangelischen Allianztreffen gehen. Und bei dieser evangelischen Allianztreffen in Wien wurde angekündigt, dass bei der Fußball-EM nächsten Sommer etwas sehr Erstaunliches sich gezeigt haben. Eine große Evangelisation soll stattfinden, und zwar mit den Katholiken zusammen. Und das Erstaunliche, Einmalige in dieser Welt ist, dass es diesmal nicht unter den Vorstellungen der Katholiken, sondern unter den Vorstellungen der Allianz zutage gehen soll. Angeblich hat sich ein Katholik, ist zum wahren Glauben an Jesus Christus gekommen, ist jetzt als Diakon ordiniert worden und ist jemand, der eine Brücke geschlagen hat zu der evangelischen Allianz. Und wo die jetzt diese Evangelisation, obwohl das bezahlt wird von der katholischen Kirche, tatsächlich mit dem Glaubensbekenntnis der evangelischen Allianz und den Vorstellungen der evangelischen Allianz stattfinden soll. Wo argumentiert wird, ja gut, dann können wir doch. Das ist doch super, wenn die auf unsere Seite sozusagen kommen und an unseren Bekenntnissen festhalten, dann können wir doch mit ihnen evangelisieren. Aber ich frage mich, will ich mit jemandem zusammen evangelisieren? Der ein ganz anderes Verständnis hat, was es heißt, an Jesus zu glauben. Der meint, genau wie dieser Text es gesagt hat, Heilbringen ist, dass ich wirklich das physische Brot und den physischen Wein trinke. Viele Auswirkungen hat das, was Jesus uns hier lehren will. Wenn wahrer Glaube heißt, dass ich von Jesus koste, dass ich mein Leben in Jesus Christus finde und ewiges Leben in ihm schmecke. Was für Auswirkungen hat das für unsere Evangelisation? Das hat also, was wir jetzt gesagt haben heute Morgen, sicherlich Anwendung auf mein privates Leben, auf mein eigenes Leben, auf mein Gemeindeleben, aber auch auf Evangelisation in den Gemeinden, zu denen ich gehöre. Möge der Herr dieses Wort segnen. Danke für Ihre Geduld. Ein kleiner Marathon, aber so ist es nun mal. Gut. Bruder Nessvogel, kommen Sie zurück und übernehmen Sie.
Dankeschön. In diesem bewegten und bewegenden Einstieg in unser Thema heute. Und wir haben laut Plan vorgesehen,